Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Am Montag jährt sich das Münchner Olympia-Attentat von 1972 zum 50. Mal. Damals haben palästinensische Terroristen 11 Israelis getötet und auch ein deutscher Polizist ist unter den Opfern. Was die Zeitzeugen heute dazu sagen und wie ein Gedenken gestaltet werden kann, erfahren Sie gleich. Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Die Zeitzeugen des Attentats von München 1972 werden die Tage wohl nie vergessen. Am 5. und 6. September überfallen palästinensische Terroristen die Sportler der israelischen Olympiadelegation und ermorden schließlich 11 von ihnen. Aus den heiteren Spielen von München, geplant als moderner Neuanfang wenige Jahrzehnte nach der Shoah und nach der Nazi-Olympiade 1936, wurde ein Trauma. Michael Brandt hat mit Überlebenden gesprochen.
Shlomo Goren, der Oberrabbiner der israelischen Armee, ruft am 7. September 1972 auf dem Flughafen von Lod in Israel die Namen der 11 getöteten Sportler. Er singt dabei das Trauergebet El Maleh Rachamim, Gott lasse dein Erbarmen walten. Der damalige Israel-Korrespondent Zvi Schnabel.
Eine bedrückende Stille senkte sich über den Flugplatz Lod, als heute Mittag eine El Al-Maschine die überlebenden israelischen Olympiasportler zurückbrachte. 10 Särge und die verwaisten Gepäckstücke ihrer Kameraden brachten sie mit nach Hause. Der 11. Sarg wurde auf Wunsch der Familie von München direkt in die USA geflogen.
Es ist der Sarg des Gewichthebers David Mark Berger. Er wurde in den USA geboren und soll dort begraben werden. Der 28 Jahre alte Gewichtheber war 2 Tage vorher in Geiselhaft auf dem Flugfeld Fürstenfeldbruck bei München erstickt. Seine Leiche verbrannte. Es war das desaströse Ende der missglückten Befreiungsaktion. Auf dem stockfinsteren Rollfeld des Flugplatzes lag auch Bundesgrenzschutzpolizist Klaus Bechler, nur wenige Meter von Berger entfernt.
David Berger, der schrie. Der hatte auch lauter Hut in der Lunge und so. Der hat also lange noch gelebt. Und das Schlimme war, dann ist der Tank explodiert. Und da kam das brennende Kerosin auf mich zu.
So endete am 5. September 1972 der Tag des Olympia-Attentats. Es war auch das Ende der eigentlich heiteren deutschen Olympischen Spiele, die mit Hoffnung und Fortschritt begonnen hatten. Sie sollten einen Neuanfang nach der nationalsozialistischen Olympiade von 1936 darstellen.
Jetzt läuft sie an. Abgedrückt. Geschafft! Geschafft! Weltrekord eingestellt. Das ist einfach nicht zu begreifen. 1,92 Meter springt Ulrike Meifert.
Am 4.9. war ich im Stadion und habe die Goldmedaille gesehen von Ulrike Meifert. Wir haben auf einer Wolke geschwebt, als wenn wir die Goldmedaille gewonnen hätten.
Der 30-jährige Klaus Bechler ist damals einer der jüngsten Polizisten der Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes. Auch er feiert mit den 7000 Athletinnen und Athleten aus 121 Nationen. Die israelische Delegation schaut sich an diesem Abend das Musical Anna Tefka, der Fiedler auf dem Dach an. Auch mit dabei Shlomo Levy. Er ist damals 30 Jahre alt. Der israelische Student aus Tübingen ist einer der Dolmetscher der Mannschaft und wohnt mit der israelischen Delegation im olympischen Dorf.
Wir sind sehr spät zurück ins Dorf gekommen. Ich glaube, das war vielleicht 1 Uhr nachts. Ich kann mich nicht genau erinnern. Und deswegen vielleicht, ich habe überhaupt die Schüsse nicht gehört. Weil ich bin sehr tief eingeschlafen.
Morgens um kurz nach 4.30 Uhr dringen 8 palästinensische Terroristen in die Unterkünfte der israelischen Athleten ein, bewaffnet mit Maschinenpistolen und Handgranaten. Zuvor mussten die Attentäter lediglich über einen Zaun am olympischen Dorf klettern. An der Wohnungstür leisten die israelischen Sportler Widerstand. Einige werden dabei angeschossen. Andere schlafen zunächst noch, darunter auch der Ringkämpfer Gad Zobari.
Ich war apathisch. Dann realisierte ich, wir werden von Terroristen angegriffen.
Die israelischen Athleten werden als Geiseln genommen, was erst einige Stunden später außerhalb des olympischen Dorfs wahrgenommen wird. Gad Zobari erinnert sich, wie die Attentäter ihn, den Ringkämpfer, seinen Trainer Moshe Weinberg und den Gewichtheber David Berger eine Treppe heruntergeführt haben.
Berger sagte, kommt Leute, lasst uns sie überfallen. Aber scheinbar verstand einer der Terroristen, was er sagte. Und sofort steckte er mir die Kalaschnikow in den Bauch.
Der 28-Jährige kann sich losreißen, rennt etwa 70 Meter über eine freie Fläche und hört hinter sich noch die Schüsse. Nur mit einem Schlafanzug bekleidet, gelingt es Zubari schließlich, im Pressezentrum Schutz zu finden. Dann verhört ihn die deutsche Polizei 5 Stunden lang. Kurz nach 7 wird Shlomo Levy vom Telefon geweckt, während er noch in einer der Nachbarwohnungen schläft. Ein Jerusalemer Radio fragt ihn, was in München gerade los sei. Nichts ahnend geht der damalige Student einfach vor die Tür und schaut nach. Er klingelt beim Verantwortlichen des israelischen Teams, Shmuel Lalkin.
Keine Antwort. Ich dachte, naja, Mensch, wahrscheinlich schläft er auch. Aber ich wusste nicht an der Zeit, dass da waren schon Terroristen und sie haben schon ein paar Israelis geschossen.
Dann ein zweiter Anruf.
Dieses Mal war ein Anruf aus Tel Aviv von Zeitung Maariv. Und sie fragen mich fast dieselben Fragen.
Shlomo Levy geht noch einmal vor das Haus, aber erst als der israelische Mannschaftsarzt ihn durch ein Fenster per Handzeichen warnt, versteht er die Lage. Mit Hilfe eines Polizisten gelingt ihm die Flucht ins Haus der DDR direkt gegenüber. Aus der 4. Etage, hinter einer Matratze versteckt, fotografiert der damalige Student, der bereits beim Fernsehen jobbte, von dort aus die Verhandlungen. Die Welt solle erfahren, wer die Terroristen sind, findet Levy, und als Journalist meint er:
Hier, so eine Story, nicht fotografieren, das ist einfach verrückt. Nein, dann bleib ich hier. Egal, ob das gefährlich oder nicht, aber ich bleibe.
So wie zahlreiche andere Kamerateams. Vor den Absperrungen im Olympischen Dorf sammeln sich Menschenmengen, während die Wettkämpfe bis zum Nachmittag weitergehen. Befreiungsversuche der Polizei werden live im Fernsehen übertragen. Das bekommen auch die Terroristen mit und die Einsätze müssen daher abgebrochen werden. Stunde um Stunde gibt es neue Ultimaten. Die bewaffneten Attentäter verhandeln mit den Einsatzkräften und sprechen sogar immer wieder mit dem Bundesinnenminister. Und zwar direkt vor dem Haus und damit unter den Augen der Weltöffentlichkeit.
Sie sprechen so, weißt du, wie du glaubst, es ist ein Traum. Wieso? Die deutsche Polizei sehen sowas und sie reagieren gar nicht.
Die Attentäter gehören zur Terrorgruppe Schwarzer September, damals unterstützt von der palästinensischen Fatah. Die Forderung der Geiselnehmer, arabische Häftlinge in israelischen Gefängnissen sollen freigelassen werden, wie auch die beiden RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Die deutschen Verhandlungsführer, darunter auch der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, bieten sich selbst als Austauschgeiseln an.
Die Verhandlungsdelegation, sie war um 16.35 Uhr ungefähr wieder an der Pforte, hat wieder mit den arabischen Terroristen kurz gesprochen. Um 17 Uhr, wie man weiß, sollte das Ultimatum ablaufen. Es lief ab.
Die Terroristen lehnen die Austauschgeiseln ab. Sie wollen in ein arabisches Land ausgeflogen werden. Zum Schein geht die Bundesregierung auf die Forderung der Geiselnehmer ein und der Einsatz für Klaus Bechler beginnt, Hubschrauber-Co-Pilot beim Bundesgrenzschutz.
Plötzlich kam der Kommandeur und sagte: Höchstwahrscheinlich sollen wir die Terroristen und die Geisel vor Olympischen Dorf nach Fürstenfeldbruck fliegen. Oh ja, ich habe gedacht, Mensch, die haben ja schon so viel erzählt, da musst du nicht dran glauben. Ne? Dann kam der Innenminister und hat uns nochmal vorgewarnt, die Sache hat am deutschen Boden begonnen, die endet auch hier. Behaltet eure Helme auf, seid freundlich.
Es sind gefesselte Israelis, wie wir jetzt sehen. Gefesselte gehen jetzt langsam auf den Hubschrauber zu, werden hinein gehoben, gestoßen. Jetzt setzt sich das Rotorblatt in Bewegung, wird immer schneller.
Wenn man in der Maschine sitzt und hinter einem sitzt jemand mit der Maschinenpistole, die Leute waren alle bewaffnet, die hatten alle eine Kalaschnikow mit 150 Schuss Munition, Handgranaten. Das war furchtbar, man konnte nichts machen. Als deutscher Polizist auf deutschem Boden und kann nicht helfen, das ist furchtbar.
Bechler habe seinem Vorgesetzten vor dem Abflug aus dem Olympischen Dorf noch gesagt, es seien 8 Terroristen, nicht 5. Eine Information, die anscheinend nie bei den wenigen Scharfschützen auf dem nahegelegenen Militärflugplatz Fürstenfeldbruck ankam. Die Polizisten sollten die Geiseln befreien.
Schießerei am Flugplatz Fürstenfeldbruck, die Polizei schießt zurück.
Der Befreiungsversuch endet mit einem Blutbad. Am frühen Morgen des 6. September sind alle 11 israelischen Geiseln und ein Polizist tot. 3 der insgesamt 8 Attentäter überleben. Für Klaus Bechler ein Erlebnis, das Spuren hinterlässt. Bis heute träumt der 80-Jährige davon. Gad Zubari geht es ähnlich. Das Attentat von München hat sein Leben für immer verändert.
Ich träumte oft davon und konnte nicht glauben, dass ich entkommen war. Ich dachte, ich würde noch bei der Geiselnahme sein. Danach half mir harte Arbeit. Das löste dann nach und nach die Spannung in meinem Kopf.
Zu der Trauerfeier im Olympiastadion kommen Tausende. Dann verkündet der damalige IOC-Präsident Avery Brundage:
The games must go on.
Die Spiele müssen weitergehen, nach nur einem Tag Unterbrechung. Shlomo Levy kann das nicht nachvollziehen.
Die Atmosphäre war ganz, ganz anders. Am Anfang, das war alles so wirklich ganz begeistert. Alle Leute haben gelacht und getanzt und gegessen. Wirklich war es schön. Aber danach, also ich war auf jeden Fall wirklich sehr traurig.
Ringer Gazzobari und Polizist Klaus Bechler hätten einen kompletten Spielabbruch der Olympiade aber falsch gefunden. Es wäre eine Genugtuung für die Terroristen gewesen. Das gesamte israelische Team reiste jedoch ab, mit ihnen im Gepäckraum des Flugzeugs die Särge ihrer Teamkollegen.
Nur wenige Wochen nach dem Anschlag wurden die drei überlebenden Terroristen übrigens durch eine Flugzeugentführung freigepresst. Wie es mit dem Gedenken an die Opfer aussah, dazu gleich mehr. Die Erinnerung an das Attentat von München hat man in der BRD lieber unter den Teppich gekehrt. Ein missglückter, desaströser Befreiungsversuch hat zum Tod aller Geiseln geführt. Es wird von Behördenversagen gesprochen. Auch in München selbst war lange Zeit nichts dazu zu finden. Das hat sich zum Glück geändert. Yvonne Unger hat den Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972 besucht.
Sommerwind, Blätter rauschen. Fast unauffällig und doch gewaltig haben die Architekten einen Ort in den Park gelegt, der alles ganz still werden lässt.
Weil das Olympia-Attentat ein Einschnitt in die Olympischen Spiele war, haben die das Motiv aufgegriffen, das man hier im Park ganz oft findet, nämlich diese Hügel. Und haben einen dieser Hügel einen Schnitt hineingemacht, in dem sich der Erinnerungsort befindet, mit Biografien zu den 12 Opfern und einer großen Videoinstallation, die die 36 Stunden des Attentats nachspürbar macht.
Einiges lief damals nicht richtig, erklärt Bernhard Purin, der Direktor des Jüdischen Museums München, weiter. Das müsse dargestellt werden. Er hat das wissenschaftliche Konzept für den Erinnerungsort mit erarbeitet. So hätten damals speziell ausgebildete Polizisten und die nötige Ausrüstung gefehlt.
Postierten sich auf den Dächern und Terrassen der Wohnblocks im olympischen Dorf bewaffnete Beamte.
Das sind die Feuerwehrhelme, also eigentlich nur Wehrmachtshelme aus dem Zweiten Weltkrieg.
Der israelischen Olympiamannschaft in der Corneliestraße im olympischen Dorf konnte von den Polizisten von allen Seiten gut eingesehen werden.
Das ist live übertragen worden und die Terroristen haben drinnen einen Fernseher gehabt und haben gesehen, dass sich die Scharfschützen nähern.
Um die israelischen Geiseln zur Not auch mit Gewalt zu befreien. Als aber gegen 18 Uhr die Verhandlungen noch immer andauerten, wurden die Scharfschützen plötzlich zurückgezogen.
Und es waren eben keine richtigen Scharfschützen, sondern nur Leute, die halt bessere Bewertungen bei den Schießübungen hatten.
4 Jahre haben Purin und sein Team recherchiert, bis dieser Gedenkort zu seinem Ausdruck fand.
Wir haben im Konzept die Biografien erforscht. Wir haben zum Beispiel relativ schnell gemerkt, dass man von den Opfern fast gar nichts weiß, nur ihr Name, ihr Alter, ihre Sportart und ganz schlechte Fotos, nämlich von Identitätsausweisen hat, die fast wie Fahndungsfotos aussahen. Und wir haben dann in Israel und Amerika Kontakt mit den Familien aufgenommen, die uns ihre Fotoalben geöffnet haben und konnten so eine ganze Reihe beeindruckender Fotos für unsere Ausstellung hier bekommen und haben die Familien dann auch nach einem Erinnerungsstück gefragt, weil wir festgestellt haben, als wir die Familien besucht haben, dass es in jedem Haus so eine Art Erinnerungsecke gibt, die an das verlorene Familienmitglied erinnert. Und da haben wir ganz persönliche Gegenstände bekommen. André Spitzer, der Fechttrainer zum Beispiel, der hat eine ganz kleine Tochter, die erst wenige Wochen alt war. Und der hat da einen Waldi, das Olympiamaskottchen von damals, den Dackel, gekauft. Und seine Frau war am Tag nach dem Attentat in der zerstörten Wohnung und hat den Waldi gefunden, der blutverschmiert war. Und der ist heute noch in ihrem Besitz.
Ein Foto von diesem Waldi ist am Erinnerungsort zu sehen. Jeder Mensch, der damals ermordet wurde, ist hier dargestellt. Privat und als Sportler. Den Besuchern dieses Platzes im Park nimmt die Nähe, die hier zu jedem der Toten geschaffen wird, und die alten Ausschnitte aus der Fernsehberichterstattung spürbar mit.
Also irgendwie komme ich Gänsehaut.
Das ist sehr ergreifend.
Die Jugendliche haben ja noch mitgekriegt, aber aus DDR-Sicht, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Wir haben das auch in der Schule dann durchgenommen, das Attentat. Das hat man nie für möglich gehalten, dass etwas passieren kann, aber es passiert immer wieder. Leider. Bis zum heutigen Tag.
Und ich war ja damals ja auch schon 28 Jahre alt und habe das also sehr, sehr wohl mitbekommen. Bloß habe ich mir nie vorstellen können, dass es so endet. Das war dilettantisch bis zum geht nicht mehr. Also das hat mich schon schwer betrübt. Ich finde es ja gut, dass das dokumentiert wird. Bei uns wird das ja viel unter den Teppich gekehrt.
Viele Jahre wurden die Opfer der Familien nicht nach München eingeladen. Für viel steht der Erinnerungsort im Olympiapark. Dass es 45 Jahre dauerte, bis so ein Ort da war, hat Gründe, erklärt Bernhard Purin.
München war ja als Gegenstück, Gegenbild zu den Olympischen Spielen 1936 im nationalsozialistischen Berlin geplant. Und es sollte München als offene Stadt zeigen, die ganze Bundesrepublik als offenes, liberales Land zeigen. Und da entstand dann dieser Widerspruch mit dem Attentat, das überhaupt nicht dazu gepasst hat. Was München sehr schwer gefallen ist, damit umzugehen, über Jahrzehnte hinweg eigentlich. Weil das Olympia-Attentat als Störfeuer betrachtet wurde, das die gut gemeinten und als heitere Spiele geplanten Olympischen Sommerspiele einfach gestört hat und ihr Image beschädigt hat. Und darum wollte man sich eigentlich über Jahrzehnte nie wirklich damit beschäftigen.
Eine Schweigeminute für die israelischen Opfer gab es bei den Olympischen Spielen übrigens erstmals im vergangenen Jahr in Tokio. Bis vor wenigen Tagen tobte ein Streit um die Entschädigung der Angehörigen der getöteten israelischen Geiseln. Der scheint nun vorerst beigelegt. Nach symbolischen Gesten in den Jahren 1972 und 2002, als es bereits materielle Unterstützungen in geringem Umfang gab, hat man sich nun auf eine Entschädigung in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. Eine Zusage zur offiziellen Gedenkveranstaltung in München steht aber weiterhin aus. Heute Vormittag habe ich mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann in Tel Aviv gesprochen und ihn gefragt, wie die Einigung in Israel aufgenommen wurde.
Wenn man auf die israelische Öffentlichkeit blickt, Herr Tinnenberg, dann wurde diese Einigung eigentlich nur gemeldet. Dazu muss man wissen, dass der sogenannte Entschädigungsstreit, also das monatelange Ringen zwischen den Opferangehörigen, den Familien hier in Israel und der deutschen Seite, vor allem der Bundesregierung natürlich, das wurde in Israel in der Öffentlichkeit auch vorher kaum wahrgenommen. Es wurde dann von den Medien irgendwann aufgegriffen und vermeldet. Dort, wo es kommentiert wurde in den Medien, wurde natürlich mehrheitlich gesagt, ja, zum einen ist es gut, dass dieser Streit nun beendet werden konnte und der Opfer in München würdig gedacht werden kann, vor allem eben auch von den Familien selbst und von Israels Staatspräsident Herzog, der wohl nicht nach München hätte reisen können, wenn es hier keine Einigung gegeben hätte. Er dürfte erleichtert gewesen sein. Also es war erstens eine Entschädigung nötig und berechtigt. Und sie ist, so wie sie dem Vernehmen nach auch ausgefallen ist, diese Summe wurde ja nur gemeldet, aber offiziell nicht bestätigt von 28 Millionen Euro. Sie wird aber auch nicht dementiert. Diese Summe ist nach israelischer Lesart auch absolut angemessen.
Sie hatten gerade gesagt, dass der israelische Präsident zu den Gedenkfeiern am 5. September nach Deutschland kommen würde. Werden auch die Hinterbliebenen anreisen?
Ja, die werden kommen mit einer Sondermaschine. Zumindest ein großer Teil von ihnen wird am Sonntag nach Israel reisen. Der Staatspräsident kommt dann extra auch noch. Er wird ja auch länger noch in Deutschland bleiben, unter anderem in Berlin sein im Bundestag, aber eben auch das Konzentrationslager Bergen-Belsen besuchen. Man muss sagen, dass wenn dieser Entschädigungsstreit nicht hätte gelöst werden können, dann wäre ein langer Schatten auf das Gedenken gefallen in München und Fürstenfeldbruck. Das konnte nun abgewendet werden, die Hinterbliebenen werden kommen und mindestens eine von ihnen, Anki Spitzer, wird auch in Fürstenfeldbruck sprechen.
Was ist mit der Forderung nach mehr Aufklärung geworden und wie konnte das Thema überhaupt so eine Wucht entwickeln?
Das, was jetzt als Lösung vereinbart wurde, ist ein Paket. So wird das von deutscher Seite auch genannt. Zu diesem Paket gehört zum einen, dass der Bundespräsident wahrscheinlich bei der Rede in Fürstenfeldbruck sehr deutliche Worte für das deutsche Versagen im Zusammenhang mit der Geiselnahme, also vor allem für den blutigen Ausgang dieser Geiselnahme, aber auch für das Leid, was die Angehörigen danach im Umgang mit der deutschen Seite erlebt haben, deutliche Worte finden wird, Worte des Bedauerns, Worte der Entschuldigung auch. Weiterer Teil des Pakets ist eben die Einrichtung einer Historikerkommission, die sich noch mehr als bisher geschehen, denn bisher ist da auch nicht so viel geschehen, um die Aufklärung dessen kümmern soll, was damals passierte, aber auch was danach passierte. Die Opferangehörigen haben ja über Jahrzehnte auch die Freigabe von Akten gefordert. Einiges ist freigegeben worden, anderes bisher nicht. Und vor allem ist das nie umfassend gesichtet worden. Das soll nun geschehen. Und der weitere Teil des Paketes war die Anerkennungsleistung. Und die hat natürlich letztlich zu dieser emotionalen Wucht geführt, war also die Entschädigungszahlung. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen bei der Beurteilung dessen von diesen Zahlen trennen. Es wirkt ja so, als wenn es den Opferangehörigen jetzt nur darum gegangen wäre, hier möglichst viel Geld als Entschädigung zu bekommen. Um das zu verstehen, muss man blicken auf 50 Jahre geschlagene Wunden, auf 50 Jahre emotionales Leid, das bei den Familien der Opfer ausgelöst wurde, unter anderem eben auch durch die Haltung der deutschen Seite nach dem, was passierte. Sie fühlten sich nicht ernst genommen, sie fühlten sich als Bittsteller. Es wurde der Opfer nicht würdig gedacht über lange Zeit, nicht zuletzt auch durch das Internationale Olympische Komitee. Und vor allem wurde eben aus ihrer Sicht auch keine umfassende Aufklärungsarbeit geleistet. Und Deutschland hat sich nie offiziell entschuldigt, so sehen Sie das. Und auch das hat diesem Entschädigungsstreit jetzt nochmal sehr viel Wucht gegeben. Es ging nicht nur um Zahlen, es ging sehr stark auch um Emotionen.
Tim Aßmann mit seiner Einschätzung aus Tel Aviv. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.